herzlich willkommen zum Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute mit Wolfram Nagel, UX-Designer und Jobs to be done Evangelist. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen ebenfalls von meiner Seite und danke für die Einladung.
Sehr gern. Magst du dich kurz vorstellen?
Ich bin Wolfram Nagel, Designer seit ungefähr 20 Jahren aktiv. Ich habe nach der Schule eine Ausbildung gemacht, dann direkt ein Diplomstudium angeschlossen. Design, Ausbildung war auch in Richtung Design, Mediengestalter. Habe dann 4 Jahre gearbeitet im Beruf, mich danach nochmal dazu entschieden, ein Masterstudium dran zu hängen und danach habe ich wieder gearbeitet und bin jetzt seit fast 6 Jahren bei TeamViewer als Designer, UX-Designer angestellt und kümmere mich ganzheitlich um alle UX-Themen mit meinen Kollegen zusammen.
Das klingt interessant, da werden wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf zurückkommen, was konkret deine Aufgaben heute sind. Als ich mir deine Biografie angeschaut habe, habe ich gestutzt darüber, dass du ja erst einmal Diplomdesigner FH bist, also du hast in Schwäbisch Gmünd studiert und später hast du nochmal eine Masterthesis hinterhergeschoben. Das heißt, du bist sozusagen in beiden Bildungssystemen groß geworden, in dem althergebrachten Fachhochschulstudium und dann in dem Mastersystem. Wie bist du da eigentlich klargekommen mit und was war eigentlich der Grund, dass du dann den Master nachgeholt hast sozusagen?
Ja, unser Jahrgang war, glaube ich, einer der letzten oder der letzte, der noch Diplom gemacht hat. Danach wurde auf Bachelor Master umgestellt. Ich persönlich bin ganz froh, dass wir Diplom ging 8 Jahre, Bachelor geht ja dann nur noch 7. Ich bin ganz froh, dass wir dieses eine Semester mehr hatten, weil da einfach mehr drin war, noch zu lernen, praktikumsmäßig und auch an der Hochschule. Also möchte ich nicht missen. Meine Diplomarbeit hat mich quasi nicht mehr losgelassen. Ich fand die Idee sehr gut. Damals gab es noch keine iPhones und in der Richtung war noch gar nichts da. Ich hatte ein digitales System für Fußballtrainer entwickelt. Und das Thema hat mich nicht losgelassen während meiner kompletten Tätigkeit nach dem Studium und ich wollte dieses Thema nochmal vertiefen und habe mich unter anderem aus dem Grund dazu entschieden, das nochmal Vollzeit anzugehen und einen Master dazu zu machen, also nach 4 Jahren im Beruf. Und da hatte ich dann dieses Multiscreen, Multi-Device, Responsive Design, verschiedene Geräte, quasi herauskristallisiert und tatsächlich kam das iPhone eben, also unser Konzept war damals Anfang 2006 dafür gedacht, auf mobilen Geräten zu funktionieren mit einem MDA, ne, diese Palm Handheld Computer Dinger, auf die war das ausgelegt und wie das alles funktionieren sollte mit Beamer und so, war alles eher theoretisch und dann kam das quasi. Dann gab es das iPhone kurz drauf und die ganze, ich nenne es mal die mobile Revolution, hat Fahrt aufgenommen und das Thema habe ich dann im Master nochmal richtig vertieft.
Also die Personal Devices, die man damals so hatte, wie ein Palm-Computer, für diejenigen, die das nicht mehr mitbekommen haben, die Zeit, es war unglaublich spannend. Jede Woche hatte ein neuer Kollege oder eine Kollegin ein neues Gerät auf dem Tisch liegen und man hat sich drüber gebeugt und hat gesagt, was ist das denn? Und irgendwann hieß das erstmal Palm zum Beispiel und hatte ein schwarz-weiß Dot-Matrix-Display und später waren die sogar in Farbe. Das war der letzte, das war absoluter Wahnsinn. Und danach ging es dann erst richtig los mit mobiler Kommunikation, weil diese Geräte konnten eigentlich nur Termine und Notizen aufzeichnen mit einem kleinen Pen. Und den hat man so auf den Monitor gedrückt und dann gab es ein Boop. Und so konnte man also seine ganzen Notizen, To-Do-Listen aufzählen. Und da hattest du damals schon eine, ja, aus heutiger Sicht würde man sagen, App-Konzept entwickelt zu diesem Thema der Taktikanalyse. Offiziell hieß das ja mobiles Interface für Taktikanalyse und Visualisierung von Spielsystemen im Fußball. Ein sehr langer Titel. Konkret ging es ja darum, glaube ich, dass Trainer einen Assistent bekommen, einen digitalen Assistent, ist das richtig?
Ja, das Thema war, weil ich auch selber aktiv gespielt habe, dass alles analog war und dann muss ich das als Trainer an der Tafel in der Kabine nochmal erklären. Und so, eigentlich habe ich damals schon so ein Multiscreen-Konzept-Projekt entwickelt, was mir erst später dann, den Begriff gab es da noch nicht, bewusst wurde. Ja, genau, das war so der Ausgangspunkt, um eben Geräte übergreifend oder diese Geschichten in Ordnern abzulegen, um das nicht mehr haben zu müssen. Content Management könnte man dazu sagen. Der Begriff war mir damals auch noch nicht geläufig. Weiß nicht, ob es den gab es ja sicherlich schon. Genau, und das waren tatsächlich auf diesen kleinen Palm-Computern, die ich auch immer, wenn das einer hatte, ich hatte keinen. Wow, cool. Und ich habe mir dann für die Diplomarbeit sogar auf eBay einen Apple Newton gekauft. Also der war der Vorvorgänger von diesen Systemen. Total spannend, wenn man bedenkt, wo wir heute sind, knapp 15 Jahre später. Ne?
Zu dieser Zeit haben wir uns ja auch kennengelernt in diesem Thema. Und da haben wir gemeinsam damals drüber nachgedacht. Wenn du das heute einige Jahrzehnte, naja, also fast über 10 Jahre später, rekapitulierst, denkst du, heute hätte die Idee noch einmal eine Chance als App oder ist das einfach alles durch andere Techniken hinweggefegt worden, was du dir damals für Konzepte gemacht hast in Richtung Taktikanalyse für Fußballtrainer?
Ich glaube, mittlerweile gibt es ähnliche Systeme oder auch im Profibereich wurde das dann, mittlerweile gibt es ja, wir kennen das vom Fernsehen, Kamerafahrten und Draufsicht und live, wie die Spieler sich bewegen auf dem Feld. Das wird getrackt mit Kameras und anderen Systemen. Ich war damals mit Leuten in Kontakt, die diese Systeme entwickelt hatten. Über den DFB hatten wir Kontakt, über den Württembergischen Fußballverband. Ich habe das auch bei der Trainertagung mal vorgestellt als potenzielles Konzept, um Umfragen gemacht, um Bedürfnisse rauszufinden. Und ich wollte tatsächlich das als Produkt entwickeln. Da hatten wir uns ja dann auch kennengelernt. Hab dann Ideenwettbewerb, so einen Innovationswettbewerb auch damit gewonnen. Aber so den Schritt dahin, die App zu entwickeln, auf den Markt zu bringen, die hat aus verschiedenen Gründen hat das halt nicht stattgefunden. Aber ich glaube, es wäre nach wie vor oder es ist nach wie vor ein gutes Konzept und ich glaube, dass das, wenn ich die Trainer oft mit dem iPad auf der Bank sitzen sehe, machen die genau sowas in der Form. Mit natürlich schnellerer Technologie, besserer Darstellung und Cloud und so weiter. Das gibt's jetzt einfach, glaube ich. Vor 15 Jahren wäre das was Neues. War es auch was Neues oder wäre es gewesen, aber es war halt nur ein Konzept.
Ja, da gab es damals tatsächlich noch so diese dogmatische Frage, nein, also was Digitales machen wir nicht, das ist ja alles viel zu schwerfällig und da muss man überall Kabel anbinden und bis das alles soweit steht und das ist ja alles umständlich, dann nimmt man lieber eine Magnettafel oder ein Whiteboard oder anderes, um dann auf der Taktiktafel schnell die verschiedenen Positionen hin und her zu schieben. Ich habe das aus nächster Nähe beim Basketball erlebt, wo auch heute immer noch nach wie vor so gearbeitet wird, weil einfach die Spielzüge wahnsinnig schnell sind. Das ist natürlich beim Fußball auch ein bisschen anders von der Sportart her. Und insofern ist das durchaus legitim, dass man da vielleicht immer noch zur Hand sozusagen manuell die Taktikaufstellungen bespricht damit. Aber heute wird es tatsächlich im Profibereich ja wirklich höchstgradig digitalisiert. Wir sehen es ja auch derzeit. Diese Folge wird gerade während der Weltmeisterschaft aufgezeichnet. Die deutsche Mannschaft ist ausgeschieden in der Vorrunde. Vielleicht kurz von dir, du als Fußballfreund und Anhänger des VfB Stuttgart, was sagst du denn zum Ausscheiden der deutschen Mannschaft?
Darauf habe ich mich jetzt gar nicht vorbereitet. Ja. Ich glaube, wir sind zu Recht ausgeschieden. Wer einfach in der Gruppe nicht mindestens Zweiter wird, der scheidet zu Recht aus. Klar, ich glaube, es war Pech auch dabei, weil wir hatten ja rein, es gibt ja mittlerweile Statistiken für alles. Wir hatten die meisten möglichen Tore, most expected goals, gibt so eine Statistik. Ja, aber die haben wir halt nicht gemacht. Und offenbar war die Gruppe gar nicht so schwer, weil jetzt im Achtelfinale sind ja auch die anderen beiden, die weitergekommen sind, ausgeschieden. Insofern, ja, alles hat sein Positives und Negatives. Vielleicht hat es einen positiven Einfluss auf die EM in 1,5 Jahren. Also,
Ja.
es gibt bessere Mannschaften, wenn man so reinschaut, und dann haben wir es halt einfach nicht verdient.
Genau, das ist Sport. Das Verlieren gehört dazu. Es kann immer nur einer gewinnen. Und insofern ist es ja auch etwas, was man auch als Nation vielleicht nochmal lernen sollte, dass man einfach sportlich zurücktritt und sagt, okay, die anderen waren halt einfach besser. Dann ist es so.
Genau.
Du bist dann mit deiner Masterthesis weiter vorangeschritten und hast diesen Begriff Multiscreen Experience weiter erforscht. Wie bist du eigentlich auf diesen Begriff Multiscreen gekommen? Hat dir das jemand gegeben? Hast du das irgendwo gelesen? Hast du dir Anregungen geholt? Und wie war das? Wie bist du daran gegangen an dieses Thema?
Schon eine ganze Weile her, über 15 Jahre. Ich glaube, ich hatte für diese Masterarbeit, die dann, also das Masterstudium geht 3 Semester, und die ersten beiden waren allgemeine Themen, masterrelevante, anspruchsvollere Designstrategie-Themen. Ich hatte einen Begriff gesucht, und vermutlich müsste ich in Unterlagen nachschauen, verschiedenste Begriffe kombiniert, und der schien mir der am naheliegendsten, weil eben mehrere Screens, damals klassisch Smartphone, Tablet, Laptop oder Desktop-PC und Fernseher, das waren so meine 4 Kategorien, und es waren einfach verschiedene Screens, und daher hat sich der Begriff so entwickelt, der dann. Da gab es zeitgleich, weiß nicht, ob die Zuhörer kennen vielleicht Luke Robleski, der das Mobile First Buch geschrieben hat. Der hat quasi zeitgleich auch das Thema untersucht und auch ein Buch dazu rausgebracht. Und parallel dazu hat sich noch der Begriff Multi-Device etabliert, also Multi-Screen, Multi-Device. Device geht dann noch in die bisschen mehr Richtung IoT vielleicht, weil dann geht es nur um Geräte. Ich hatte mich da primär auf Screens, digitale Interfaces konzentriert, und daher lag der Begriff einfach nahe.
Was hast du für dich als Erkenntnis daraus gezogen? Du hast ja in der Master-Thesis ist es ja auch so, dass du ja dir selbst eine Aufgabe, ein Thema stellst, eine Herausforderung stellst und die dann beantwortest oder Möglichkeiten, Optionen auslotest. Was war für dich dabei am wichtigsten?
Also, ich wollte ja mich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Ich habe das die 4 Jahre nach dem Diplomstudium parallel, da wo wir uns auch kennengelernt haben, wie schon erwähnt, immer weiter bearbeitet, mich mit dem Thema beschäftigt, konkret praktisch auf dieses Fußballtrainer-Thema beschränkt, habe dann aber auch immer mehr theoretisch allgemein mich mit dem Thema beschäftigt, und dann ging es in der Master. Das war, glaube ich, anfangs noch gar nicht so klar. Ich wollte, glaube ich, dieses Fußballtrainer-Dings nochmal im Detail näher untersuchen, Vollzeit eben, ohne Arbeit nebenher und nicht als quasi neben der Arbeit. Dann hat sich über die Theorie, die beschäftigen UX, User Experience, UI Design, kam Responsive Design, ein Begriff, der einfach allgemeingängig von jedem bekannt und benutzt wird, kam da auch auf, und es war ein sehr spannendes Thema. Vor allem das fiel ja genau in die Zeit, als das iPhone so ein bisschen Fahrt aufnahm, 2007, 8, 9. Dann gab es Tablets, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es früher keine Tablets oder iPads gab. Und Smart TVs, ne? Also damals waren auch die Fernseher noch nicht am Internet so wirklich angeschlossen. Es gab so Pseudo-Geschichten mit Fernseher am Internet. Heute ist ja alles einfach vernetzt. Und es war die Zeit, als das so gestartet hat. Wie gesagt, 2006 wusste ich noch gar nicht, wie ich von diesem Palm diese Taktik auf das Board in der Kabine bekomme oder im Club, im Vereinsheim, weil ja da noch die normalen Fernseher oder ne, so waren. Heute denkt man ja easy, Cloud und alles vernetzt und überhaupt kein Problem. Ich kann mit dem Smartphone den Fernseher bedienen. Das kam dann alles danach, und es war so einfach ein guter Zeitpunkt, zufälligerweise, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das hat mir sehr viel gebracht, weil ich mich eben in dieses Responsive Design, Atomic Design, verschiedene Geräte, was heute einfach Standardanforderung an jedes digitale Projekt ist, egal ob Website, Applikation, Apps und so. Das hat hat dazu geführt, dass ich mir die Grundlagen quasi über die Beschäftigung mit dem Material, das damals da war, also User Experience allgemein und Design allgemein, aber eben noch nicht in diesem technologischen Kontext, wie wir ihn jetzt kennen. Und da habe ich mich damit beschäftigt und es war auf jeden Fall sinnvoll.
Ganz unter uns hört ja niemand zu. UI, UX, da gibt es ja so ziemlich dogmatische Diskussionen darum, was war zuerst die Henne oder das Ei. Als ich selbst mit dem Thema Interface Design zu tun hatte, gab es den Begriff UX überhaupt nicht. Da gab es noch eine Ergonomie, eine Arbeitsplatzergonomie für digitale Arbeitsplätze, so hieß das offiziell. Da gab es auch Normen für, DIN-Normen. Und es gab sowas wie eine Gebrauchstauglichkeit. Das heißt, man hat wissenschaftlich in der Arbeitspsychologie überprüft, ob ein Arbeitsplatz, ob die Gestaltung des Arbeitsplatzes, in dem Fall Oberflächen, auch DIN-Normen entsprechen, ob Toleranzen eingehalten werden, etc. Später gab es dann diesen Begriff UX. Und heute habe ich ein bisschen den Eindruck, auch du sagst ja selbst, dass du UX-Designer bist, dass dieser UX-Bereich so wichtig geworden ist, dass man eigentlich das UI selbst, also das User Interface, so ein bisschen nach hinten schiebt. Das heißt, vom Konzept ist das UX am wichtigsten. Ist das auch deine Sicht oder wie siehst du ja, fast schon dogmatische Diskussion um diese beiden Begriffe, vor allem wenn sie mit einem Schrägstrich geschrieben werden? Da gibt es ja sogar Vertreterinnen und Vertreter, die sagen, um Gottes Willen, das darf auf keinen Fall in einem Atemzug genannt werden, weil das zwei völlig verschiedene Welten sind. Was meinst du dazu?
Da könnten wir jetzt eine extra Episode drüber machen, über das Thema. Da gibt es verschiedenste Ansichten. Zum einen mal gab es ich habe kürzlich danach geguckt, weil ich tatsächlich einen Artikel kürzlich drüber geschrieben habe. What is UX, habe ich den genannt. Und es gab mal die Seite UX is not UI, die gibt es nicht mehr, schade. Weil das oftmals verwechselt wird. Habe ich jetzt, seit ich in dem Bereich unterwegs bin, wird das oft verwechselt. Und ein UX-Designer macht doch UI. Das eine ist nicht wichtiger als das andere. Es sind nur zwei unterschiedliche Dinge. Allerdings gibt es auch da unterschiedliche Ansichten, weil ich hatte kurz erst, während ich diesen Artikel geschrieben habe oder zu der Zeit, eine Diskussion auf Twitter mit meinem, den ich sehr schätze und verehre, Scott Jensen, der das Vorwort zu meinem Buch geschrieben hat. Und da waren wir uns mal ganz kurz nicht einig. Ansonsten alles, was er sagt, top und kann man nur zustimmen. Da waren wir uns mal ganz kurz nicht einig, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe für mich, ich würde mal sagen, vor 15 Jahren war das für mich total schwierig, das zu verstehen. 10, 15 Jahre ist es ungefähr her. Da ging es dann auch um Stellenausschreibungen. Da die einen suchen einen UX-Designer, UI-Designer, Interface-Designer, Interaction-Designer, Content-Design, Visual-Design wurde dann später nochmal ein bisschen komplizierter. Meine Definition, die nicht nur meine eigene ist, sondern die habe ich mir aus vielen anderen Definitionen von Experten zusammen definiert oder das aggregiert und für mich eine Definition gefunden, mit der ich seit rund 10 Jahren sehr gut leben und arbeiten kann. UX ist der Überbegriff. UI ist für mich das Layout, das ich sehe, nicht zwingend. Es gibt auch ein nicht visuelles Layout, also Audio Interface hat auch User Interface. Das heißt nicht Graphical User Interface, sondern User Interface, also nicht GUI. Deswegen ist jede Schnittstelle vom Nutzer, vom Menschen zu einem System ist ein UI. Klassisch wird es gleichgesetzt mit dem, was ich sehe, Layout auf einer Website so. Da würde ich aber noch, und da geht es dann um, heute gibt es Designsysteme, Style Guide und so Geschichten. UI ist für mich primär erstmal schwarz und weiß Wireframe, was ist wo. Wenn dann noch Farben und Typografie, Weißraum und Corporate Design Definitionen mit berücksichtigt werden oder mit reinspielen, dann kommt Visual Design mit dazu. Es gibt ausgewiesene Experten, die sehr gut sind in Visual Design, nicht zwingend UI. Das hängt so ein bisschen unter UI, nicht weil wichtiger oder weniger wichtig, aber ich habe halt erst ein UI und dann Visual Design. So, erstmal muss ich gucken, brauche ich drei Knöpfe oder einen? Ist der links oder rechts? Habe ich eine Navigation und so weiter? Da spielt dann noch Interaction Design mit rein. Was passiert, wenn ich da draufklicke? Kommt eine Navigation von rechts oder von unten? Oder komme ich auf eine neue Seite? Oder was passiert? Also wie verhält sich das System, wenn ich mit ihm interagiere? Interaction Design. Interagiere. Und dann spielen noch andere Dinge wie Content ist noch ganz wichtig. Also ich muss erst wissen, welchen Content, welche Struktur hat der Content? Habe ich langen Text, viele Texte, viele Abschnitte, Bilder, Interaktionsobjekte, Buttons oder ein Video, keine Ahnung. Und erst wenn ich das weiß, welchen Inhalt ich habe, erst dann kann ich das UI machen, also das Layout und schwarz und weiß, in einem Wireframe, drei Knöpfe nach rechts unten setzen. Wenn es nur eine Funktion gibt, habe ich rechts unten keine drei Knöpfe. Und wenn es keinen Text gibt, dann muss ich auch kein Layout mit viel Typografie und Text machen. So. Deswegen kommt es davor noch. Und es gehört alles für mich zu UX dazu, weil Inhalte können textlich sein, visuell sein, können aber auch Audio, ist auch Content. Video, Audio. Wir nehmen gerade Audio-Content auf primär, der aber dann auch visuell irgendwie mit schriftlichem Content bereitgestellt wird. Und davor kommt noch User Research, gehört für mich auch zu UX. UX Research, User Research, auch verschiedene Begriffe sind da gängig. Wenn ich nämlich nicht weiß, was jemand tun muss oder braucht oder welche Probleme, Bedürfnisse es gibt, dann weiß ich ja gar nicht, welchen Inhalt ich demjenigen bereitstellen soll, in welcher Form, mit welchem Layout, wie der aussehen muss. Emotionen spielt da eine wichtige Rolle, Visual Design vor allem, auch wie das sich verhält. Und so kommt alles eines zum anderen. Und formt für mich das Feld von UX-Design. Ganz grob erklärt, da mag mir der eine oder andere zustimmen, der eine oder andere vielleicht auch nicht, aber so funktioniert es für mich und wenn ich, was häufig der Fall ist, UX erklären muss.
Ich denke, da können viele mitgehen und können das auch nachvollziehen, was damit gemeint ist, so wie du es eben gerade beschrieben und erklärt hast. Und ich denke, auch um das ein bisschen auseinanderzukriegen, weil tatsächlich dieser Aufhänger, ich gucke mal in die Stellenausschreibungen der diversen Plattformen hinein, was da alles an Begriffen durcheinander geworfen wird. Das ist schon der schiere Wahnsinn. Und dann kommen noch Begriffe wie Screen Design, Multimedia Design, ganz altertümliche Begriffe auf. Und letzten Endes bezeichnen sie doch sehr viel dasselbe, aber halt auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, diese Ebenen sind tatsächlich relevant, denke ich, strukturell. Über Informationsarchitektur nach, über letztendlich Abfolgen, über Workflows, versetze ich mich in spätere Use Cases, in Personas, um dann zu sehen, wie ein Fall konkret in einer Software, in einer App oder in einer Lösung oder in einem System insgesamt gelöst wird oder gestaltet wird. Und bis es dann hinterher zum gestalteten Button in Glossy, High Glossy oder als Flat Design ausartet, ist ja etwas völlig anderes. Und das ist dann tatsächlich diese visuelle Ebene, also das absolut letzte Frontend zum User, um das dann hinterher zu gestalten. Und da braucht es tatsächlich heute doch eine ganze Menge Menschen, die diese ganzen Ebenen konzipieren, durchdenken und durchgestalten. Würdest du sagen, mal abgesehen davon, dass man früher das sicherlich alleine gemacht hat, also Interface Design war vor 20 Jahren sicherlich eine One-Man-Show, weil es gab einfach schlichtweg gar keine Interface Designer. Die mussten quasi erst gebacken werden und dann sind es auch ganz viele Webdesigner gewesen, die dann mal schnell auf Interface oder App Design umgeswitcht sind. Und würdest du heute sagen, das ist unmittelbar eine Teamarbeit oder könnte man das sogar auch als One-Man-Show weiterhin betreiben?
Also ich bin seit vielen Jahren im Austausch auf Konferenzen oder seit jetzt fast 3 Jahren haben wir ja ganz viele Online-Möglichkeiten, uns zu treffen, über die ganze Welt verteilt, was ein super positiver Nebeneffekt ist, neben den vielen anderen negativen Nebeneffekten, die wir hatten. Und es gibt diese UX Team of One gibt's immer noch. Und ich glaube, ein guter UX Designer, ne, das, da gibt's ja den Begriff Unicorn, kann diese Disziplinen schon gut ausfüllen. Ich würde mich auch als ganzheitlichen UX Designer bezeichnen, aber man kann nicht alles 100% können, das geht gar nicht. Und das Feld hat sich im Vergleich zu vor 15 Jahren, es wurde wichtiger, schön für uns Designer, Designer werden gesucht und es dadurch, dass es wichtiger wurde und mehr Zeit oder mehr Relevanz bekommt, gibt es eben auch Spezialisten. Das, was ich gerade vorher aufgezählt hatte, gibt es noch mehr natürlich. Ich kenne Leute, die sind so richtig gute UI-Designer oder Visual-Designer, müssen aber nicht zwingend gute oder müssen nicht zwingend UX-Designer sein. Ein guter Researcher muss nicht zwingend UI oder Visual-Design können. Ein UX-Designer kennt aber zumindest alle Disziplinen und erkennt vielleicht auch, wann seine Fähigkeit nicht ausreicht. Also ich brauche jetzt einen Visual-Designer, der mir das wirklich richtig gut macht. Research kann ich machen, aber wenn es wirklich umfangreiche Research sein muss, vielleicht auf einen Experten zurückzugreifen. Deswegen, man kann das, es geht ja gar nicht. Startups oder kleine Unternehmen können keine UX-Abteilung sich leisten. Deswegen kann man das schon mit den Disziplinen auf eine Person verteilt leisten. Also es geht. Aber ich glaube, dass mittlerweile in einem größere Projekte, größere Unternehmen, merke ich auch bei uns, differenzieren und auch Spezialisten brauchen. Also wenn möglich, auf jeden Fall mehrere. Und es ist auf jeden Fall eine Teamleistung, definitiv. Wir Designer alleine können gar nichts, weil irgendjemand muss es ja umsetzen. Es gab mal die Diskussion, Designers must code oder sowas. Ja, vielleicht, aber also ich kann halt nicht, im Design geht es ja schon gar nicht, alles perfekt auszufüllen. Aber ich kann doch nicht Research machen. Dann noch Content Design, Informationsarchitektur, Content, whatever Design, Content Management, UI, Visual Design, Interaction Design und Motion Design und dann das auch noch programmieren in 10 verschiedenen Sprachen, je nachdem, ob ich es im als iOS-App oder als Web-App brauche, mit einer Datenbankanbindung. Sorry, geht nicht. Was ich sagen will, wir Designer brauchen die Entwickler, weil alles, was wir designen, das muss umsetzbar sein. Und mein toller Mockup, der sich so schön mit den Animationen und Motion in meinem Prototyping-Tool so gut aussieht und so schön testen lässt und den Stakeholdern allen gefällt, wenn der Entwickler den aus welchen Gründen auch immer nachher nicht umsetzen kann, gibt es Limitierungen, das Framework kann das nicht, dann ist der einfach nichts wert. Das heißt, Teamarbeit, die Entwickler müssen ganz früh mit rein. Die müssen sogar schon Research quasi mitmachen oder die Benutzer kennen, um gemeinschaftlich, das ist auch das, was ich immer propagiere und auch im Unternehmen vorantreibe, gemeinschaftlich was zu entwickeln. UX ist Teamarbeit und es ist nicht nur Zuständigkeit für die UX auf der Visitenkarte, wenn es die noch gibt oder in der Signatur haben, sondern das definitiv Team-Effort, egal welche Rolle man hat.
In einer früheren Podcast-Folge war Fabian Rudzinski zu Gast und der ist Lead-Designer mit einer eigenen Game-Design-Agentur. Und wir haben mal diese verschiedenen Rollen im Game-Design auseinandergezogen. Und je tiefer wir reingekommen sind, umso mehr Aufgaben gab es. Und mir kommt das im UI-UX ähnlich vor, dass eigentlich nur die Oberfläche gestaltet wird, aber wenn man dann darüber nachdenkt, was soll denn die Oberfläche ausdrücken? An wen soll sie sich richten? Wer soll damit was interagieren? Was ist der Zweck der Software? Wie soll die Software denn eigentlich möglichst elegant und zukunftsfähig programmiert sein? Und so weiter und so weiter. Dann komme ich zu einem ähnlichen Schluss wie du, dass es halt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Aufgaben braucht, die ineinander greifen. Und eigentlich erst dann, wenn das Team gut funktioniert, dass dann auch ein gutes Produkt entstehen kann. Oder eine gute Lösung. Es ist selten, äußerst selten mal eine Einzelleistung von einer Person, die das dann hinterher so gut umsetzen könnte, weil sich letztendlich ja auch in der Forschung und Forschung ist nicht immer nach dem UI, sondern auch vor und währenddessen, sodass also ein Konzept erst einmal sich bewahrheiten muss. Das heißt, erst in der Forschung zeigt sich dann auch, ob das UI-Konzept dann auch wieder benutzbar ist oder ob es in der Praxis funktioniert oder was eben vielleicht nicht funktioniert. Sprich, noch eine Schleife, noch eine Iteration und das Team muss nochmal ran und nachbessern, weil halt einfach die User nicht ganz so funktioniert haben, wie sich das Team gedacht hat. Das kann ja immer passieren. Kommt das häufig bei euch vor? Wie arbeitet ihr bei TeamViewer, um mal auf deine Arbeit zu kommen? Und wie viele Leute seid ihr denn da? Wie könnt ihr euch ergänzen miteinander in euren Fähigkeiten?
Komme ich gleich drauf. Ich will noch was zu dem anderen kurz ergänzen, gerne. Und zwar, natürlich kommt am Ende, wenn man jetzt mal UI als GUI, also Graphical User Interface, nehmen, sieht man nachher irgendwas, da kommt was raus. So, vielleicht ist es auch deswegen, dass UI, UX als eins betrachtet wird oder UX macht doch UI. Aber wenn die Hausaufgaben davor nicht gemacht werden, also Forschung findet davor und danach statt, wenn ich davor nicht gut geforscht habe mit den entsprechenden repräsentativen Personen, die das nachher benutzen sollen, welche Probleme die haben, gibt es überhaupt ein Problem, das ich lösen kann oder mache ich nur ein UI und es gibt gar kein Problem, dann kann ich mir das auch schenken, weil dann wird es keiner benutzen. Da wird die Grundlage, die Basis gelegt, um nachher dieses UI, das dann nachher alle sehen und schön aussieht und allen gefällt, hoffentlich, umzusetzen. Aber da muss davor was passieren. Und danach genauso, wenn sich herausstellt, dass die User nicht so funktionieren, wie du es gerade gesagt hast, nicht so funktionieren, wie wir uns das gerne gedacht hätten. Das ist eh ein Denkfehler dann, weil die sollen nicht so funktionieren, wie wir uns das denken, sondern wir sollen das entwickeln, was die brauchen. Und es wird eben im Nachgang, und es ist auch nicht linear, es wird im Nachgang getestet, sondern iterativ. Ne? Davor wissen, was die brauchen, dann was machen, dann testen, dann in den meisten Fällen feststellen, oh, die machen das ganz anders, als ich dachte. Und das passiert quasi immer, wenn man mit Nutzer redet oder testet, wirst du vielleicht auch kennen. Ach, so habe ich das nicht gedacht. Es hat nichts mit Erfahrung oder falsch gemacht zu tun, sondern es passiert. Die sind dann doch, benutzen dies anders, als man gedacht hat. Und deswegen ist diese Iteration, Research machen, testen, essentiell. Und ja, und zwischen, und man sieht halt nicht den Test davor und auch nicht die danach und auch die Research davor. Wenn ich die aber gut gemacht habe, dann kann auch das UI glänzen, was nachher am Ende als Produkt rauskommt, wenn es nicht gemacht wird, dann ist das UI vielleicht schön, Visual Design auch schön, aber es bringt nichts, weil es nicht das tut, was ich bräuchte oder die Knöpfe an der falschen Stelle sind oder nicht gefunden werden. So viel dazu. Die Frage war, wie wir das machen, ne, und wie das bei uns aussieht. Als ich angefangen habe, waren wir relativ wenige Designer. Das habe ich jetzt in den letzten 6 Jahren hat sich das stetig gesteigert. Wir haben verschiedene Produkte. Ich arbeite im Core Bereich für das Hauptprodukt, wo die Firma ursprünglich auch herkommt. Und dann gibt es noch andere Abteilungen bzw. Produktsparten und die haben alle ihre eigenen Designer. Wir synchronisieren uns, alignen uns, werden zwar noch die denglischen Begriffe, wir sind nicht auszuschließen, stimmen uns ab, sorry. Unternehmenssprache ist Englisch, by the way, deswegen werden wir die Begriffe häufiger auch rausrutschen. Und wir arbeiten seit einer Weile in Scrum schon länger und seit einer Weile sind die Designer in den Scrum-Teams eingebettet, was ich sehr gut finde. Davor waren wir eher so zentral und haben dann ausgeholfen, aber in Scrum, wer agile Softwareentwicklung kennt oder agiles Arbeiten allgemein, es macht unheimlich Sinn, dass die Designer täglich mit drin sind und quasi mit dem Nutzerhut am Tisch sitzen im Team und aus der Perspektive helfen, das Produkt bestmöglich umzusetzen. Weil funktioniert doch, ja, funktioniert, es gibt die Funktion, man kann den Knopf drücken und danach passiert was, ist das eine, funktioniert das aber auch für den Nutzer, also kann er es benutzen und erfüllt es alle Anforderungen, die wir als UX Principles und Laws of UX und so weiter kennen, ist das alles richtig gemacht. Und dazu braucht sie Design und Teams und das haben wir seit einer Weile, das funktioniert sehr gut. Wir haben auch noch ein zentrales Design-Team, das sich so allgemein um alles kümmert. Macht auch Sinn. Also wir sind stark gewachsen und wir sind jetzt, ich würde mal so sagen, 30 Designer.
Das ist eine ganz schöne Größe für ein Softwareunternehmen, was ja ursprünglich aus dem Bereich Fernwartung kommt. Also wer den Begriff TeamViewer gar nicht kennt oder gar nicht weiß, was der Kern der Firma ist. Die Fernwartung, also dass ich mich irgendwo aufschalte, einlogge per Internetverbindung um dann einen Computer fernzusteuern oder zumindest fernzuwarten. Das ist ja im Prinzip die Herkunft. Und das ist tatsächlich erst einmal eine reine IT-Leistung. Und ich habe es auch als erstes Produkt immer nur bei Informatikern gesehen, also die tatsächlich dann PCs gewartet haben und dann über die Fernwartung dann dafür gesorgt haben, dass er wieder lief bei den Kunden oder innerhalb von Firmennetzwerken. Das ist ja nach wie vor der Kern eurer Marke von TeamViewer. Und interessant ist tatsächlich, dass euer Design-Team so stark gewachsen ist, weil der Begriff Design ja dann in erster Linie erstmal nicht so relevant ist. Aber andersherum, wenn ich bei SAP bin, dann sehe ich dort eine ganze Designabteilung, ein ganzer Hausblock eigentlich, wo nur Kreative arbeiten, um entweder Bedienoberflächen oder das Drumherum, also Marketing, Verkaufshilfen, zu gestalten und das in Form zu gießen. Also das ist heute eigentlich undenkbar, dass man das Design rauslässt und auch rauslässt aus der Produktion. Du hast eben gerade Scrum angesprochen. Scrum kommt ja eigentlich aus der Erkenntnis, dass Software nicht linear entwickelt werden kann und irgendwann zu einer Menge von Fehlern und Bugs führt, sodass man irgendwann einfach verzweifeln und kapitulieren muss und sagen muss, diese Bugs werde ich nie wieder lösen. Ich kann nur in Iterationen, also in Schleifen arbeiten, in Schritten, in zeitlichen Phasen und dann hoffentlich miteinander vorwärts kommen. In kleinen Aufgabenteilungen, in kleinen Zielen, sozusagen häppchenweise. Wie groß sind denn eure Zyklen eines Scrum-Zyklus? Wie muss man sich das vorstellen, wie ihr durchschnittlich bei einem Projekt arbeitet?
Also die einzelnen Teams haben, ich weiß nicht, wie es in anderen Produktbereichen ist, aber ich denke, ich glaube ähnlich. Wir haben 2 Wochen Sprints. Das ist ja der Sinn von agil, schnell entwickeln. Und wenn ein Inkrement zu groß wäre, dann bricht man es auf, dass es in diesen Sprint reinpasst. Und der Vorteil davon ist, schnell entwickeln, releasen, Erkenntnisse gewinnen, anpassen. Und nicht quasi Wasserfall, wir planen jetzt mal das Projekt für die nächsten 12 Monate durch und dann machen wir das und im Januar das und im November machen wir das, weil sich im Juni oder viel früher schon rausstellt, dass das im November gar nicht mehr gebraucht wird oder gar nicht funktioniert und was anderes gebraucht wird, wie auch immer. Und durch diese iterative, schnelle Erkenntnisgewinnung wird eben nachjustiert. Ich weiß heute noch nicht, was ich im März mache, also grundsätzlich schon. Aber ich weiß nicht, in welcher Form ich an welchem Feature arbeite oder was ich teste, beziehungsweise welche Erkenntnisse wir gewinnen müssen oder in die Produktentwicklung einbringen, weil wir eben reagieren. Es kann sein, der Markt reagiert, dann müssen wir uns ändern. März 2020 war so ein globaler Bedürfnis-Change weltweit, wurde Online-Meeting und alles Remote-Thema plötzlich super wichtig. Was an sich nicht schlecht war, weil wir die digitale Transformation einfach alle machen mussten. Also top. Weiß nicht, ob wir jetzt hier den Podcast so aufnehmen würden. Vielleicht auch nicht. Ja, ich schweife ab. 2 Wochen Sprints, agil und wir reagieren auf Erkenntnisse. So. Und mittlerweile gibt es einen monatlichen Release. Also 2 Sprints. In 2 Sprints werden Dinge entwickelt, die dann bestenfalls, wenn sie den Test und Qualitätsmanagement durchlaufen haben, positiv released. Also es sind quasi keine Stufen oder große Stufen, Treppen, die der Kunde bekommt, sondern ganz kleine, weil er immer wieder was bekommt.
Bist du ja beruflich stark eingebunden in solche Prozesse, die viele im Team betreffen und eingebunden werden, von Entwicklern bis hin zu Kreativen. Hast ja auch unterschiedliche Stationen selber kennengelernt, auch kleinere mittelständische Agenturen oder Arbeitswelten und hast an zwei verschiedenen Hochschulen studiert. Meinst du denn, dass heute diese Arbeitsweise im Team, aber auch das Agile, dass das heute an zum Beispiel Designhochschulen noch so unterrichtet wird oder schon unterrichtet wird? Wie siehst du das, wenn neue Teammitglieder zu dir kommen, mit denen du dann arbeitest? Haben die schon so eine Erfahrung oder ist das für die eigentlich was völlig Neues? Wie ist das aus deiner Sicht, wenn du jetzt zum Beispiel auch auf die universitäre Ausbildung oder generell auf die Ausbildung blickst? Ist das eigentlich fachgerecht in den Bedürfnissen, wie ein großes Unternehmen wie TeamViewer zum Beispiel braucht, was an, ja, an Fähigkeiten, an Skills entwickelt wird und mal ganz unabhängig davon nicht die Kenntnis der Typografie in allen ihren Klassenstufen und Geschichten, sondern mehr das Zusammenspiel, wie aus vielen verschiedenen Bausteinen ein ganzes Design werden kann.
Kleine Korrektur, ich habe zweimal an derselben Hochschule studiert, die war aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich an einem anderen Ort, weil die umgebaut wurde. Insofern kann man es auch als zwei sehen.
Mein Fehler.
Kein Problem. So, gute Frage. Kann ich schwer beurteilen, weil ich schon eine Weile raus bin. Rückwirkend, mein Studium war gut. An der Hochschule, an der ich studiert habe, werden die Grundlagen an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd, werden die Gestaltungsgrundlagen sehr gut vermittelt, finde ich. Ich meine, neutrale Beurteilung kann ich ja nicht vornehmen, weil ich die anderen Hochschulen nicht kenne. Ich kann nur sagen, ich fand es gut, was wir da gelernt haben und was die Studenten heute noch lernen. Wir haben viel mit Schwarz-Weiß, Typografie, Formen bis zum Abwinken gemacht. Aber so eine Grundlage braucht es, glaube ich. Typografische Grundlagen schaden keinem Designer, egal ob er UX, Interaction oder was auch immer nachher wird. Ich weiß nicht, ob man alle Schriftsysteme kennen muss. In ein Studium gehört sowas rein. Also ich finde es schon richtig, auch zu wissen, wo wir Designer herkommen oder was früher passiert ist. Und die UX gab es da ja nicht. Ne? Die klassische Gestaltung, das zu lernen. Wir haben seit 4 oder 5 Jahren, seit ich da bin, Studenten betreuen. Also wir haben mittlerweile regelmäßig jedes Semester bis zu 4 Studenten. Also ich habe 4 Studenten. Und habe dann natürlich auch unterschiedlichste Hochschulen und Leute kennenlernen dürfen, mit denen arbeiten dürfen. Manche kommen direkt von der Schule und studieren, manche haben eine Ausbildung davor, so wie ich es auch gemacht habe. Manche haben gearbeitet und dann studiert und dementsprechend sind die Skills auch anders. Jemand, der direkt von der Schule kommt, ins Studium geht, ich glaube, da fehlt einiges an Praxis, weil das, also keine Kritik, kann ja nicht anders sein. Dazu sind so Praktika ja da, also das lernen sie dann im Unternehmenskontext. Manche kennen Scrum schon, manche haben Agile schon mal gehört. Um auf deine Frage zurückzukommen, vielleicht würde es nicht schaden, ich glaube, es ist nicht überall im Curriculum, es würde vielleicht nicht schaden, sowas wie Scrum oder Kanban, keine Ahnung, andere Frameworks in einem Semester mal anzureißen, um es mal gehört zu haben und mal auf eine Arbeit gelernt zu haben und es mal so gelesen zu haben. Das, glaube ich, würde nicht schaden. Also ein bisschen Praxisbezug oder Aktualitätsbezug. Ich habe auch Studenten von der Hochschule in Aalen regelmäßig. Die haben vor 4 oder 5 Jahren haben die den Studiengang User Experience hochgezogen. Ich war auch in Kontakt mit der, die das gemacht hat damals. Das fand ich ganz spannend, dass jemand, also ne, zu dem, ich habe ein klassisches, früher war das Kommunikationsgestaltung, dann wird es ein bisschen digitaler Interface Design und jetzt heißt es, glaube ich, wieder ein bisschen anders. Das hat sich auch, während ich studiert habe, zweimal, dreimal die Bezeichnung geändert. Aber es gibt auch die klassischen UX-Design-Studiengänge, die dann vermutlich ein bisschen, ohne wertend zu sein, moderner sind und auf diese Anforderungen mehr eingehen als die klassischen analogen Grafikdesign-Studiengänge.
Ausbildung ist ein Thema. Für Ausbildung braucht man auch Literatur. Du hast ein Buch geschrieben, du hast es vorhin schon erwähnt, Multiscreen UX Design. In der englischen Fassung der Untertitel Developing for Multitude of Devices. Wie bist du zur englischen Fassung gekommen zum Buch? Du hast es ja quasi, wenn ich das richtig mich erinnere, aus deiner Masterthesis heraus im Eigenverlag erst einmal veröffentlicht. Und wie ging es dann weiter? Weil es ist ja selten, dass man jetzt eigentlich eine Masterarbeit schreibt und dann kann man gleich ein Buch dazu herausbringen und dann wird das auch noch ein internationaler Bestseller in Fachkreisen.
Ob es ein Bestseller ist, weiß ich nicht. Danke. Hinterher weiß ich auch, dass das nicht geht. Ich dachte, das geht. Ich habe das Buch, das Thema im Grunde dreimal geschrieben, vielleicht sogar viermal, weil es kam aus der Diplomarbeit. Da habe ich eine praktische Anwendung, eine praktische, diese Trainer-Applikation, eine praktische Multiscreen-Anwendung konzipiert, ohne mich mit der Theorie näher beschäftigt zu haben, einfach für diesen einen Use Case, sagen wir mal, mich damit beschäftigt. Dann kam dieser Wunsch, das näher zu beleuchten. Dann kam diese iPhone und diese, da, ne, zwischen 2006 und 2010 auf, mich damit näher theoretisch zu beschäftigen und auch angrenzende Bereiche, also User Experience, About Face von Alan Cooper, so wie spielen die Personas in so einen Kontext mit rein und das dann alles behandelt. Das war dann die Masterthesis, die war, glaube ich, ziemlich gut, gab auch eine gute Note, insofern kann ich das behaupten. Und ich dachte, ja, das ist doch eigentlich schon. Ich habe quasi seit 2005, als ich mit diesem Trainerthema angefangen habe, immer dieses Thema in mir drin gehabt. Seit jetzt, ne? Seit, wow, 17 Jahren, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und ich wollte es auch nicht loslassen, ne? Deswegen kam es von der Diplom-Trainer-Projekt zu dem Master-Thesis-Thema. Und dann war das Thema fertig und ja, jetzt Master-Thesis abgegeben und jetzt, das soll es jetzt gewesen sein. Und eigentlich ist es doch ganz gut. Wir haben das ja schon in Buchform abgegeben. Lass uns das doch als Buch rausbringen. Ist ja schon da. Okay, gut. Dann habe ich bei meinem damaligen Arbeitgeber, der Chef Michael an der Stelle, falls er das irgendwann mal hört, Grüße, danke dafür, konnte ich ihn davon überzeugen, dass wir da ein Buch dazu machen. Ich habe das dann mit den DigiParden, hieß die Firma damals, die haben sich mittlerweile umbenannt, das Buch im Eigenverlag herausgebracht. Es hat sich aber herausgestellt, dass man große Teile einfach nochmal für ein Buch anders aufbereiten muss, umformulieren muss, Informationen dazu packen muss und es auch keine Masterarbeit ist, sondern ein Buch für ein anders, nicht für den Professor, der das liest und benoten muss, sondern für Berufskollegen, die irgendeinen Mehrwert daraus ziehen können sollen. Ja, dann war das das deutsche Buch. Veröffentlichungsdatum weiß ich gerade nicht mehr genau. 2012 wird es gewesen sein, 11, 12. Okay, cool. Buch geschrieben, wollte ich, wer will das nicht? Und dann dachte ich, weiß ich nicht mehr, wie es dazu kam, und dann das in Englisch zu haben, wäre doch auch ganz toll. Wir müssen es ja eigentlich nur übersetzen lassen. Habe ich mir dann einen Verlag gesucht, gefunden, Exposé, diesen ganzen Prozess. Du hast auch schon Bücher geschrieben, ne?
Ja.
Weißt du, wie das läuft? Und mit Harry Potter wird man reich, ja, mit so einem Buch nicht, wenn man den Aufwand dagegen stellt, aber hat trotzdem, ich habe viel gelernt, super. Lange Rede, kurzer Sinn, das war dann auch nicht so, dass man einfach das Deutsche ins Englische übersetzen muss. Dann kamen noch neue Themen dazu, die wollte ich noch anhängen, zwei neue Kapitel hinzugemacht, Übersetzung gemacht, mit dem Übersetzungsbüro umformuliert, ergänzt. Und im Grunde habe ich das Thema war dasselbe, die Kapitel mehr oder weniger auch, bis auf die zwei neuen, aber ich habe das Buch im Grunde nochmal neu auf Englisch geschrieben. Und so kam es dazu, dass das dann 2005, ich müsste die Jahreszahlen wissen, ne? Ich glaube
Ich
2015.
weiß es, 2015, ich bin
Ja,
vorbereitet.
danke, cool. kam dann das englische Buch raus, genau. Ja, so kam es von einem zum anderen, weil mich das Thema nicht losgelassen hat.
Würdest du es nochmal schreiben?
Ja, natürlich. Wenn ich jetzt anfangen müsste auf einem leeren Papier und ich sage, ich will ein englisches Buch zu dem Thema schreiben, nebenberuflich, mit Family und Job kaum möglich, würde ich sagen. So wie es gelaufen ist, weil es ist ja so eine evolutionär sich von einer Diplomarbeit über eine Masterarbeit über ein deutsches Buch zu einem englischen Buch entwickelt hat. Super. Würde ich genauso, glaube ich, wieder machen, weil der Zeitaufwand immer okay war. Gut, Freizeit war in der Zeit natürlich, naja, ich meine, ein Tag hat 24 Stunden, man muss schlafen und arbeiten und dann kann man noch was anderes tun. Und dann habe ich halt Buch geschrieben statt andere Dinge gemacht, aber das war okay.
Ja, im Nachhinein sieht das immer so wahnsinnig stringent aus. Und wenn man sich das dann hinterher genau im Detail anguckt, dann war das überhaupt nicht geplant. Und wie du schon richtig sagtest, du hast dann das Buch quasi eigentlich mehrfach neu geschrieben. Und bei meinen Büchern war das ähnlich, dass ich dann gemerkt habe, nee, also das, was man an innovativen Ideen hatte, auch an Metaphern, die man vor 3, 4 Jahren angewendet hat, es gibt dann einfach bessere Sachen, bessere Ideen, und die müssen einfach dann wieder neu beschrieben werden und dann muss vielleicht auch die Sichtweise neu angenommen werden oder ein neuer roter Faden gestrickt werden, sozusagen, der einfach ein bisschen dicker oder ein bisschen robuster oder neuer ist, um Geschichten zu erzählen. Und letztendlich müssen solche Themen ja auch ein Fachbuch muss ja gut erzählt sein, damit es dann erfolgreich ist, so wie deins zum Beispiel. Ja, und interessant ist, finde ich daher, dass man tatsächlich über Multiscreen als Thema, zumindest UX-Design als Oberthema, dazu halt noch Bücher hat. Und es gibt ja eine ganze Menge Bücher, auch im Bereich Interface-Design. Gibt es von dir einen Tipp, was man sich auf jeden Fall, wenn man sich mit dem Thema UX, UI beschäftigt, auf jeden Fall gelesen haben sollte, außer natürlich deinem Buch?
Meins natürlich unbedingt. Ich werde, wenn jetzt jemand eins kauft, reich davon, kann mir ein Eis kaufen, so salopp gesagt.
Ja, die Kugeln werden auch jeden Tag teurer.
Ja, vielleicht reicht es gar nicht mal mehr für eine Kugel. Es gibt so viele gute Bücher und ich hätte die gern alle auch schon gelesen. Und ich habe viele Bücher und ich habe es bei manchen gar nicht geschafft, alles zu lesen. Ich lese relativ viele Blogs, kurze Artikel tief in ein Thema rein. Was ich aber unbedingt empfehlen kann, ist die A Book Apart Buchreihe. Da habe ich auch einige davon. Mobile First da ist davon entstanden. Atomic Design ist mittlerweile wahrscheinlich schon im Antiquariat zu finden, weil unsere Profession sich so schnell weiterentwickelt. Aber immer noch, ich würde sagen, Standardwerk. Und dann, naja, jeder UI-Designer sollte auch Research und mit UX allgemein sich beschäftigen. Und mir hat Jobs to be Done ungemein geholfen, um Stakeholdern und Kollegen zu erklären, müssen wir Designer oft nach wie vor, warum wir das tun, was wir das tun und dass wir das jetzt tun müssen. Und da hilft mir die Jobs to be Done Metapher oder das Mindset dazu relativ gut. Das Buch von Jim Kalbach, Jobs to be Done Playbook, kann ich unbedingt empfehlen. About Face kann man schon auch mal gelesen haben, ne? Klassiker gibt's vermutlich mittlerweile eine neuere Version. Und ganz viel über Content Design sollte man, also wenn ich ein UI mache, muss ich Content Struktur können, Content designen. Karen McCrain kann ich da als Inspiration nennen. Es gibt so viele Bücher. Ja, so
das sind. Du hast schon eine ganze Menge genannt. Das ist doch ganz prima. Super. Da gibt's auf jeden Fall viel Anregung, sich damit zu beschäftigen und in diese Tiefen einzusteigen. Ein Begriff werden wir nachher nochmal aufgreifen, Jobs to be Done. Aber vorher, glaube ich, wird es Zeit für ein Spiel.
Ja, gern. Ich bin gespannt.
Genau. Du spielst auch gerne oder spielst du noch Fußball oder guckst du mehr Fußball?
Ich spiele gerne Fußball, aber ich spiele gerade nicht wirklich. Ich würde es nicht als aktiv bezeichnen. Hin und wieder mit Freunden, aber nicht mehr aktiv.
Wir spielen das AB-Spiel. Du bekommst zwei Begriffe und darfst dich für einen Begriff entscheiden.
Okay.
Wenn ich sage Hund oder Katze, dann sagst du?
Katze.
Prima. Du hast die Regeln bereits verstanden. Wenn es eins dieser Begriffe nicht ist oder sein sollte, darfst du dir einen dritten Begriff ausdenken als Alternative. Das ist unsere besondere Regel im AB-Spiel. Gut.
Okay.
Dann fangen wir mal an. Hell oder dunkel?
Hell.
Hellblau oder himmelblau?
Gibt es einen Unterschied? Hellblau.
Aufstehen oder liegen bleiben?
Aufstehen.
Wecker oder Smartphone?
Zum Aufstehen tatsächlich der Wecker. Klassisch.
Vogelgezwitscher oder Radio?
Vogelgezwitscher.
Eule oder Lerche?
Lerche.
Radio oder Playlist?
Playlist.
Musik oder Podcast?
Oh, kommt drauf an. Ich höre extrem viel Podcast, deswegen, ich höre glaube mehr Podcast, aber ich würde auf Musik nicht verzichten wollen. Deswegen, da will ich mich jetzt nicht entscheiden.
Lieblingssongs oder Playlist des Tages?
Lieblingssongs.
Spotify oder Apple Music?
Spotify.
Laut oder leise?
Boah, kommt drauf an. Zweifel lieber etwas lauter.
Ruhig oder lebendig?
Kommt total auch drauf an. Wow, wenn ich... Kann schon mal sagen, ich will die Ruhe, aber trotzdem lebendig.
Frühsport oder Spaziergang?
Spaziergang.
Durch den Wald oder über das Feld?
Durch den Wald.
Mountainbike oder Gravel?
Mountainbike, das war einfach.
Nach Plan oder ins Blaue?
Nach Plan ins Blaue. Also pragmatisch einfach mal machen, aber ganz ohne und auf Veränderungen gefasst sein und das auch machen, weil Plan geht eh nie auf, wie er geplant war. Aber ganz ohne Plan ins Blaue rein ist auch nicht gut. Deswegen tatsächlich nach Plan ins Blaue, finde ich, passt.
Das merken wir uns. Super. Schwäbische Alb oder Norditalien?
Naja, ich wohne ja da, und ich war dieses Jahr in Norditalien im Urlaub. Comersee, sehr schön da, trotzdem gefällt es mir hier ganz gut. Deswegen, ich bleibe auf der Schwäbischen Alb.
Mailand oder Madrid?
Egal, Hauptsache Fußball.
Ja,
Nee, so war es. Nee, Mailand oder. Nee, Hauptsache Italien, so war die Antwort, ne? Lothar Matthäus. Trotzdem Mailand, da war ich schon mal.
Stuttgart oder Schwäbisch Gmünd?
Gemein. Schwäbisch Gmünd, ich habe da 15 Jahre meines Berufs- und Studiumlebens verbracht.
Stuttgart oder Glasgow?
Wow, du hast dich informiert. Glasgow, natürlich.
Brot oder Brötchen?
Brot. Das ist ja was anderes, ne? Ach so, ja, klar. Heißt bei uns, Brötchen sind bei uns Wecken. So, deswegen.
Süß oder herzhaft?
Kommt drauf an, zum Nachtisch schon, braucht es schon, aber herzhaft.
Nutella oder Honig?
Nutella.
Ei oder kein Ei?
Wir haben Hühner, aber ich brauche nicht jeden Tag ein Ei, deswegen. komm, Ei.
Weich oder hart?
Das Ei, dann weich.
Espresso oder Filterkaffee?
Kein Kaffee, Tee.
Tee oder Kaffee?
Tee.
Tee oder Wasser?
Tee.
Still oder mit Kohlensäure?
Still.
Medium oder laut?
Medium oder laut? Ne, man versucht immer, den zu überlegen, wo das, in welche Bereiche das reinspielt. Medium oder laut? Medium.
Dafür ist das Spiel gedacht. Kopfhörer oder Boxen?
Boxen.
In-ear oder on-ear?
Oh. In ihr.
Pop oder Rock?
Rock.
Rock oder Metal?
Ah. Ja, kommt es drauf an, was für ein Metal. Wenn ich an meine Sturm- und Drangzeit denke, würde ich sagen Metal.
Rock oder Rap?
Oh, Rock.
Rap oder Hip-Hop?
Beides nicht so meins, einfach egal.
Oldschool oder New School?
Was ist denn New School? Musik? Oh, ich bin mittlerweile, ich habe ein Alter, dass ich Old School gut finden kann.
Analog oder digital?
Wow, ja, schon digital.
Ja,
Wobei
wir sind tierisch.
nicht per se, also trotzdem digital.
Bleistift oder Füller?
Bleistift?
Lamy oder GH?
Ich war so stolz auf meinen Lamy damals, deswegen Lamy unbedingt.
Bleistift oder Apple Pen?
Bleistift.
Paper Prototype oder Click Prototyp?
Paper. Geht schneller.
Figma oder Adobe XD?
Oh, Glaubensfrage. Wir haben beides. Wir stellen gerade um.
Von was auf was?
Wir kommen von InVision über XD zu Figma. Und die Umstellung finde ich gut. Deswegen Figma, gerne. Mal gucken, was aus Figma wird. Jetzt Adobe Figma, ne?
Adobe hat's gekauft, ja, und alle haben geschrien.
Ich habe auch noch Macromedia, kennst du auch noch, ne? Du bist auch ähnlich, wir sind ähnlich alt. Macromedia Freehand und so, die ganzen Geschichten.
Ja, PageMaker, Freehand und was da noch dazwischen kam und die
Quark
ganzen
Express
Programme.
gab es von InDesign nicht. Ich dachte mir damals, wie können die mit InDesign, Quark Express können die niemals einholen. Na, jetzt gucken wir mal, wo wir heute sind.
Eben.
Gibt es Quark noch? Weiß ich nicht mehr.
Ja, es gibt sie noch. Genau, machen wir weiter. InVision oder Figma?
Naja, Figma.
Webflow oder Figma?
Lass mal einfach Figma jetzt gewinnen.
Illustrator oder Sketch?
Illustrator?
Gut. Zeichnen oder malen?
Zeichnen.
Zeichnen oder radieren?
Zeichnen.
Notizbuch oder Whiteboard?
Kommt drauf an, ob für mich selber oder in der Kollaboration mit Kollegen, da würde ich ein, wenn man jetzt Whiteboarding-Tool dafür, für das Whiteboard, dann würde ich Whiteboard nehmen. Wenn das Whiteboard das Ding, das an der Wand hängt, ist, dann würde ich Notizbuch sagen. Aber ich sage jetzt mal das digitale Whiteboard, ohne Namen zu nennen.
Papier oder Touchscreen?
Naja, was haben wir öfter in der Hand heutzutage? Ich bin jetzt mal oldschool, habe ich ja vorher, ne, mir rausgenommen, deswegen sage ich jetzt einfach Papier. Auch wenn ich ein Buch über Multiscreen und Touch und Zeugs geschrieben habe, ich sage einfach Papier. So, ne?
Second Screen oder Second Life?
Ach, das war das. Nee, unbedingt Second Screen, da gibt es ein Kapitel in meinem Buch, deswegen, ja.
Mixed Reality oder Metaverse?
Mixed Reality.
Avatar oder Persona?
Persona.
Persona oder Imperfect Persona?
Imperfect Persona.
Use Case oder Szenario?
Jobst du wieder
User
an?
Experience oder Ergonomie?
User Experience.
Affordanz oder Intuition?
Affordance.
Mensch-Maschine oder HMI?
Doch dasselbe, oder? Deutsch, Mensch-Maschine, deutscher Podcast, deswegen.
Bedienoberfläche oder Interface?
Eieiei, Interface.
UI oder HMI?
UI.
UI oder UX?
Beides. Geht, das eine geht nicht ohne das andere, das eine bedingt das andere, deswegen wäre eine Antwort nicht der jeweiligen Disziplin nicht gerecht. Sorry.
GUI oder Screen Design?
GUI.
High Glossy oder Flat?
Ich antworte zu wenig AB, ne? Sorry. Zwischendrin, ne, Skeuomorphism und das ganze Thema, deswegen flat, wenn's, nee, flat.
Flat. Den Begriff, den kennen wir gleich. Brushed Metal oder Wolkenmarmor?
Sagt mir beides. Ich oute mich nicht mal. Ich habe nicht mal eine Ahnung, in welche Richtung es geht. Deswegen Brush Metal hört sich gut an, aber ich habe keine Ahnung, was es ist.
Flat Design oder Skeuomorphism, das war der Begriff.
Ja, ich kann es nicht aussprechen. Ich weiß nicht.
Das ist ein
Keine
schöner
Ahnung.
Zungenbrecher.
Es kommt in meinem Buch sogar vor, der Begriff, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Weder noch das eine, weder das eine noch das andere Radikale. Flat ist, glaube ich, einfacher zu bedienen und wir brauchen diese Buch, sieht aus dem Buch-Metapher im Digitalen nicht mehr. Aber zu flach ist nicht gut bedienbar, deswegen Flat Skeuomorphism, keine Ahnung. Ja.
Okay, rund oder eckig?
Kommt ganz drauf an. Rund.
Outline oder Solid?
Kommt auch drauf an, Outline.
Icon oder Piktogramm?
Icon.
Agiles Design oder Design Thinking?
Agiles Design.
Design Sprint oder Fast Finish?
Oh, fast finish.
Team Member oder Team Viewer?
Beides. Ja, wir Team, na klar, TeamViewer, aber ohne Team geht's nicht.
Das war eine Fangfrage.
Ja, schon klar.
Videokonferenz oder Fernwartung?
Beides wichtig, beides sinnvoll. Ich arbeite in einem Remote Control Produkt, deswegen nehme ich das. Obwohl wir ohne Videokonferenz, glaube ich, nicht da wären, wo wir heute wären.
E-Mail oder Chat?
Kommt drauf an. Chat.
Chat oder Brief?
Ja, Chat.
Brief oder Besuch?
Oh, Besuch.
Großmutter oder Großvater?
Ja, gemein, beide, ne?
Großmutter oder Grandma?
Großmutter.
Milieu oder Szene?
Szene.
Sweat oder SWAT?
Ich kenne das Wort zwar, aber Sweat, boah, Sweat.
80-20 oder 120%?
80-20. Hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, hätte ich vielleicht was anderes geantwortet. 80-20, definitiv.
Wirtschaftlich oder exzellent?
Wow. Designer und wirtschaftlich und exzellent und perfekt, ne? Das ist so ein Ding. Exzellent. Also ja,
Job.
aber jegliche Exzellenz ohne Wirtschaftlichkeit hat in 99% der Fälle gibt es dann halt keinen Sinn. Wirtschaftlichkeit über Exzellenz erreichen. So, jetzt.
Wirtschaftlichkeit durch Exzellenz, ja, das ist
So.
ein,
Genau.
das ist ein guter Slogan, ja.
Ja.
Wer gerade mal zuhört. Jobs to be done oder fertig machen?
Naja, gemeine Frage. Natürlich fertig machen, aber natürlich auch Jobs to be done. Deswegen mit Jobs to be done sich die Basis schaffen, fertig, schneller fertig machen und das Richtige machen zu können. Sorry für die nicht AB, aber das musste sein.
Prima. Danke für das Spiel. Danke, dass du mitgemacht hast.
Danke meinerseits. Total, hat total Spaß gemacht. Ich könnte es jetzt noch 2 Stunden machen. Es macht unheimlich Spaß, sich da kurz 2 Begriffe. Ja, super coole Idee. Danke.
Schnelles Denken, langsames Denken, das ist das, worauf das dieses Spiel beruft und, oder basiert. Und da geht es halt tatsächlich darum, dass wir uns ja täglich auch um schnelle Entscheidungen kümmern, damit wir einfach das Hirn entlasten und sagen, nee, also komplexere Sachen, da nehme ich mir Zeit, aber ob ich jetzt Brot oder Brötchen nehme, das entscheide ich innerhalb von Sekunden oder versuche es zumindest. Wie du in den einzelnen Fragen gesehen hast, habe ich da auch deine Designmethoden untergebracht. Ein Letter to Grandma beispielsweise war für mich ein sehr schöner Begriff für eine Designmethode, die du auf deiner Website designmethodenfinder.de zusammengetragen hast. Wie bist du denn eigentlich auf diese Idee gekommen, dazu eine Website zu machen? Und was ist denn der Letter to Grandma?
Du hast sehr gut recherchiert. Hut ab. Das ist auch so ein Studentending, das mich nicht losgelassen hat. Ich habe im Masterstudium, wir waren, glaube ich, eine Gruppe von 10 Leuten, 3, 4 ganz coole Jungs, Designer getroffen, kennengelernt. Und da hatten wir im ersten Semester, ich weiß nicht mal mehr, was die Aufgabe war. Wir haben die, glaube ich, einfach nicht bearbeitet. Lange Rede, kurzer Sinn, aus dem ersten Semester ist der Designmethodenfinder entstanden. Damals in, glaube ich, Flash, darf man sagen, programmiert, also umgesetzt. Flash ist kein Programmiertool. Wir mussten uns mit Methoden beschäftigen und irgendwie Methodenclustern finden und dann kamen wir relativ schnell auf die Idee, lass uns das doch taggen, finden und so weiter. Und dann habe ich wiederum über meinen damaligen Chef, mit dem ich auch dieses Buch im Eigenverlag rausgebracht habe, das Deutsche, als Sponsor gewinnen können, um das von Flash in HTML umsetzen zu lassen, von einer Agentur. Ich weiß gar nicht, ob der war ursprünglich deutsch. Das habe ich noch mit den Kollegen zusammen gemacht. Die sind jetzt nicht mehr aktiv, aber das Konzept und alles, Credits geht an die 3 anderen Jungs, haben wir zusammen entwickelt. Und ich habe das dann weitergetrieben. Ich habe Geld besorgt für eine Umsetzung und wir haben mittlerweile die dritte oder vierte Version draußen auf Englisch, alles übersetzt jetzt auch. Mit 78 Methoden, um Methoden zu finden, die man noch nicht kennt, die man mal benutzen kann, wenn man immer Brainstorming macht und mal was anderes machen will, kann man da ähnliche Methoden oder ergänzende Methoden finden. Und man kann auch den Suchschlitz mit Begriffen, Schlagwörtern füllen. Es gibt Vorschläge für Suchbegriffe, man kann aber auch Volltextsuche machen. Und dann werden entsprechende Methoden ausgegeben. Super, super nützlich, benutze ich auch manchmal, wenn ich mal eine andere Methode benutzen will. Und daher ist dieser entstanden und mittlerweile in der dritten oder vierten Version draußen. Letter to Grandma Witzigerweise, dass du die rausgesucht hast, ist es eine Methode, die wir von dem damaligen Professor bekommen haben, um unseren Designmethodenfinder mit einer neuen Methode zu füllen. Die hat er uns, ich weiß nicht, ob es die offiziell gibt, aber die fanden wir so cool. Die Aufgabe ist einfach, schnell das Thema zusammenzufassen. Stell dir vor, du schreibst einen Brief an deine Oma. Und das ist die Methode. Also kurz, kompakt, was zusammen. Also vielleicht ähnlich wie Elevator Pitch, ne? So Geschichten. Fass mal schnell zusammen.
Letter to Grandma. Ich fand das sehr, sehr schön, weil das Ganze eine sehr komplexe Aufgabe vielleicht auf eine ganz irdische Ebene runterbricht, sodass man mit ganz simplen Worten an eine völlig andere Zielgruppe, die kein Denglisch kann, keine Fachbegriffe versteht, die auch sonst nicht unbedingt so technikaffin ist, der man das halt einfach ja erklären soll, wobei wir jetzt nicht alle Großmütter hier bashen wollen, dass sie keine Technik beherrschen. Das ist nicht wahr. Aber Letter to Grandma finde ich eine sehr schöne Methode, genauso wie die Imperfect Persona, für die du dich gerade entschieden hast. Wie kommt es denn dazu? Personas, um das nochmal auszuführen, sind im Prinzip ja stellvertretende Rollen, in die man hineinschlüpfen kann, die verschiedene Situationen haben. Zum Beispiel eine Website. Man besucht eine Website und möchte zum Beispiel eine Reise buchen. Aber die einen möchten eine Firmenreise buchen für die gesamte Belegschaft. Der nächste macht einen Single-Urlaub und die nächsten sind zum Beispiel eine Familie, die entsprechende eine Reise buchen möchten und ein Ziel suchen. Jeder hat eine andere Intention, jeder hat einen anderen Wissensstand, einen anderen kulturellen Umraum. Und damit natürlich auch einen anderen Erfahrungsschatz, um relativ schnell unter Zeitdruck eine gewisse Aufgabe zu bewältigen. Und das ist ja so die klassische Herangehensweise bei Personas. Wie kommt es jetzt eigentlich dazu, dass man daraus sozusagen noch eine Methode entwickelt hat, nämlich diese Imperfect-Persona?
Ich glaube, es gibt noch mehr Persona-Varianten. Wir nutzen bei uns im Unternehmen seit langem die Proto-Persona, wird die genannt. Die Imperfect-Persona weiß ich nicht mehr, wie ich auf die gestoßen bin. Ich habe mich viel mit Methoden beschäftigt, deswegen auch der Methodenfinder. Und wenn mir gute Methoden über den Weg laufen sozusagen, oder wenn ich auf Methoden stoße, nehme ich die dann auf. Die habe ich gefunden auf uxmastery.com. Ich bin gerade auch auf der Seite. Und ich fand die ganz gut, weil es besteht die Gefahr, dass man Personas zu perfekt macht. Und quasi sich seine ideale Persona zurecht definiert an der Realität vorbei. Und wir arbeiten auch mit Personas. Ich weiß, dass es dazu unterschiedliche Meinungen in der UX-Community gibt. Ich finde es sinnvoll, wenn man es richtig einsetzt. Im Kontext mit Jobs to be done, by the way. Und die Imperfect-Persona hat die Idee dahinter, dass in Persona, dass kein Mensch da draußen perfekt ist. Und dass es die Persona, wie sie definiert wird, in der Form nicht gibt. Die hat Schwächen, die hat, irgendwas passt halt nicht. Und das ist die Imperfect-Persona, um dem Ganzen so ein bisschen menschlicheren Touch zu geben und nicht diese technische, perfekte, lehrbuchmäßig nach welche Dinge muss ich ausfüllen und definieren, um die perfekte Persona zu haben, um dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Näher an den Menschen zu sein und sich dessen bewusst zu machen, dass es die Persona schlechthin eh nicht gibt. Und die fand ich ganz gut, als ich die gefunden habe in einem Newsletter über Suche. Ich weiß es nicht mehr, wie die auf mich gestoßen ist. Oder ich auf sie, sagen wir so.
Konntest du sie denn einmal praktisch anwenden?
Nee, wie gesagt, wir arbeiten mit Proto-Persona, aber es spielt so im Hinterkopf mit. Beziehungsweise, es ist, wenn man nicht zu so dogmatisch mit einer Persona arbeitet, dann sind alle, Persona steht ja repräsentativ für Nutzer, so. Und wir haben in unserem Research-Tool, das wir entwickelt haben, haben wir eine Datenbank mit Leuten, die gewisse Eigenschaften haben und die weichen ja alle in irgendeiner Form von. Also wir suchen Leute für Research, die zur Persona passen, weil wir über die Persona definieren, was für Produkte wir entwickeln, für welche Art Nutzer. Und die Leute, die entsprechen alle der Persona, aber sind alle nicht perfekt. Deswegen haben wir die Imperfect-Personas quasi durch die Menschen, mit denen wir arbeiten. Vielleicht. Aber ich habe die Methode an sich so noch nicht explizit angewandt.
Ist das nicht etwas, was Designer immer wieder antreibt, wenn sie Konzepte erarbeiten, auch im Team? Das ist also auch durchaus ein Teamphänomen, finde ich, dass Designer, Kreative dann dazu neigen, sich Personas auszudenken, die natürlich genau das Konzept erfüllen, natürlich die verschiedenen Sichtweisen beleuchten, aber dass das natürlich immer alles so unglaublich nahtlos ineinander passt. Und das eigentlich schon bei der Vorstellung von Use Cases und Personas, dass da meistens schon dieser Hauch der Perfektion rüberweht, als ob man jetzt gerade etwas verkauft bekommt und man weiß ganz genau, in der Praxis funktioniert das eigentlich nie. Oder da gibt es garantiert auch Schwachstellen. Ist das etwas, was du auch beobachtest? Ist das vielleicht dann eine Methode, diese Unperfektion mit hineinzustreuseln in den Kuchenteig? Und ist das etwas, was man eigentlich grundsätzlich auch lernen sollte und was vielleicht auch so ein bisschen Lebenserfahrung darstellt?
Also es besteht die Gefahr, dass man sich in seine Persona verliebt und die so perfekt gestaltet, dass die halt dann eben nicht der Realität mehr entspricht und alles optimiert wird. Und Personas sind ja auch nicht dazu da, um so schön jetzt ausdrucken, Rahmen drum an die Wand hängen. Sie dienen eher als Orientierung und die sind dann, glaube ich, auch einigermaßen langlebig, wenn man nicht zu dogmatisch damit arbeitet und Abweichungen zulässt oder ja, passt nicht ganz genau. Also vielleicht so 80-20, ja. Eine Persona, die 80, ein Mensch, ein Nutzer, der 80-20 auf die Persona trifft, ist auch die Persona oder eine imperfekte Persona von der Definition, die ich mir ausgesucht habe. Die Gefahr besteht, und das ist auch die Kritik an Persona, die berechtigt ist. Ich finde die Methode an sich trotzdem sinnvoll, um einen Menschen im Team in der Diskussion zu haben, ihn sich vorzustellen zu können. Jede Persona, Gender und so und Alter, nicht überhaupt gar nicht relevant, weil die haben ein Bedürfnis und die einen Job to be done und die müssen irgendwas erledigen. Aber sobald ich eine Persona definiere und ein Bild dazu raussuche, um die zu greifbar zu machen in Teamdiskussionen, ist halt Mann, Frau, alt, jung, sorry. Ne? Aber es ist eigentlich gar nicht wichtig. Was die tun wollen, ist wichtig. Und es kann sein, ein 6-jähriges Kind hat das gleiche, dasselbe oder das ähnliche Bedürfnis wie ein 60-Jähriger. Und dann ist das Alter egal. Und die Skills sind vielleicht sogar auch dieselben. IT-Skills können dieselben sein. Ist nicht dieselbe Persona, aber und da gibt's ja diese radikale Ansichtsweise mit Jobs, wie dann braucht man keine Personas mehr. Könnte man jetzt auch einen eigenen Podcast dazu machen. Hatte ich vor 8 oder 9 Jahren mal eine Diskussion auf Twitter mit Kollegen. Sehe ich auch nicht so. In Kombination finde ich gut. Aber da gibt's auch nicht richtig oder falsch. Es sind auch andere Ansichten vollkommen okay und argumentativ auch okay. Jeder braucht, glaube ich, sein Werkzeug, das ihm weiterhilft.
Absolut. Und die Persona an sich, um das mal abzuschließen, ist ja auch eine Methode, um einfach mal eine andere Perspektive zu eröffnen. Also dass ich eben nicht aus meiner persönlichen Argumentation heraus sage, ich will das so haben, weil ich mir die Welt so vorstelle und ich baue sie mir jetzt als Gestalter und endlich darf ich in meiner beruflichen Umgebung die Welt verändern und dann mache ich das auch noch, sondern dass ich sage, ich gestalte für andere Menschen und deren Sichtweise nehme ich ein, einen Perspektivwechsel, dass ich den quasi bewusst zumindest mal gedanklich herbeiführe, auch wenn ich vielleicht nicht in die Situation komme, es mal machen zu müssen in Realität, aber dass ich zumindest im Konzept diese verschiedenen Perspektiven einmal einnehme vor der Umsetzung und bevor ich in die eigentliche Umsetzung gehe und mich nicht sozusagen hinterher noch tolle Erfolgsgeschichten sozusagen ausdenke und danach vielleicht noch die Personas finde, also quasi das Pferd von hinten aufzäume, sondern dass ich das möglichst in dem Konzept frühzeitig mit angehe.
Personas erstellt man nicht einfach so, sondern die basieren auf Kundengesprächen, Erkenntnissen, die man aus Research hat und dann destillieren sich die einzelnen Personas heraus. Und die sollten sich auch stark unterscheiden. Also wir haben natürlich viele verschiedene Arten von Nutzern. Aber ich kann nicht mit 20 Personas arbeiten. Und wir haben 5 Personas repräsentativ, die sich ganz stark unterscheiden. Die sind entstanden aus dem, was wir von unseren Kunden und Nutzern wissen. Ganz wichtig. Und dadurch, hilft eben extrem, die andere Perspektive einzunehmen und nicht nur aus Entwickler- oder Designersicht, weil das ist einfach, you are not the user und Punkt. Deswegen braucht es diese Perspektive. Und da sind Personas ein gutes Tool dazu. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten,
Genau, und
kognitive
eine hast du
Perspektiven.
erwähnt, Jobs to be done. Erklär doch mal kurz für jemanden, der das noch nie gehört hat, was verbirgt sich dahinter und wie konkret, vielleicht kannst du ja auch ein Beispiel nennen, wie ihr das bei euch bei TeamViewer einsetzt in der Entwicklung.
Jobs to be done ist weniger, es wird oftmals als Methode beschrieben. Für mich ist es eher ein Mindset. Natürlich gibt es Vorgehensweisen, da gibt es auch unterschiedliche Strömungen, teilweise kontroverse. Da finde ich das Buch von Jim Kabach ganz gut, der das Ganze auf eine pragmatische Weise zusammengeführt und runtergebrochen hat. Jobs to be done. Jeder Mensch hat einen Job to be done. Alles, was wir tun, hat irgendetwas, das wir danach erreicht haben wollen. Wenn der Job erledigt ist, dann ist er getan. Lässt sich jetzt schwer mit Deutsch, Englisch machen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt die Beispiele, die ich in meinen Vorträgen oder Slides immer verwende. Ich kann eine Geschichte vielleicht kurz erzählen, die ich aus einem Artikel habe. Eine Mutter hat mit ihrer Tochter geredet, und die Tochter hat zur Mutter gesagt: Mama, ich möchte Schwimmflossen zum Geburtstag, aber Schwimmflossen interessieren mich überhaupt nicht. Ne? Komisch, du willst Schwimmflossen, aber interessiert dich nicht. Dann hat die Mutter mit ihrer Tochter sozusagen Research gemacht. Sie hat mit ihrer Tochter geredet und hat herausgefunden, dass die Tochter sich wie eine Meerjungfrau fühlen will oder eine Meerjungfrau spielen will. Und dazu, people hire a product to get a job done. Und sie hiert quasi diese Flossen, um eine Meerjungfrau zu sein. Wenn ich das weiß, was der eigentliche Job ist, wenn ich jetzt ein Schwimmflossenanbieter bin, kann ich meine Schwimmflosse so viel optimieren, wie ich möchte. Wenn aber ein anderer diese Meerjungfrauen besser verstanden hat, ein anderer Wettbewerber, und Schwimmflossen für diese Meerjungfrauen, die sehen dann ganz anders aus, die haben so schwanzartiges, so fischartiges Ding, und es ist dann nur eine Flosse für beide Füße, dann kaufen die Meerjungfrauen alle diese Flossen. Und wenn es jetzt ein großer Anteil am Markt ist, dann mache ich weniger Umsatz. Und darum geht es, diesen Job zu erkennen. Oder wenn ich mit einer, und nur wenn die Mutter das weiß, kann sie das bestmögliche Geschenk für die Tochter kaufen zum Geburtstag. Können Schwimmflossen sein, kann aber auch ein Meerjungfrauenkostüm sein. Erfüllt den Job genauso. Und das ist Job to be done. Ich muss wissen, was die Leute tun wollen. Ich muss wissen, warum die Leute TeamViewer benutzen, welche Jobs die haben. Sich remote auf eine Bohrinsel verbinden, dass sie da nicht rausfahren müssen. Nee, ich nehme jetzt halt wieder die Grandma, der ich schon den Letter vorher geschrieben habe, der helfen, das Word-Dokument auszudrucken. Dazu benutze ich TeamViewer. Ich kann aber auch das Rad nehmen und zur Oma hinfahren. Dann verkaufen wir unser Produkt nicht. Aber das ist der Job, den die Leute erledigt bekommen wollen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich entsprechend, das ist absolute Nutzerzentrierung, wie es kaum besser vorstellbar ist aus meiner Sicht. Wenn ich das weiß, kann ich entsprechend Funktionen, Lösungen mir überlegen. Unterhalb dieses Jobs gibt es dann noch Bedürfnisse oder Outcomes. Da gibt es verschiedene Begriffe im Feld. Ich benutze den Begriff Needs, User Needs oder Bedürfnisse. Und wenn ich dann diese Bedürfnisse qualitativ, der Job muss definiert sein. Ich möchte mich wie eine Meerjungfrau fühlen. Ich möchte Musik hören. Ich möchte über den Fluss kommen. Und dann kann ich mir mögliche Lösungen überlegen. Das kann eine Brücke sein. Zu mir kommen oft Kollegen und sagen, ich brauche eine Brücke von dir. Dann sage ich, stopp, Moment, das ist schon die Lösung, das ist schon das Feature. Ich möchte aber nicht über ein Feature reden, ich möchte wissen, warum du eine Brücke von mir möchtest. Und dann sagt er mir, ja, na, ich möchte über einen Fluss. Okay, möglich wäre auch ein Floß oder irgendwas anderes oder vielleicht auch die Brücke. Ich kann dir sogar die Brücke nur bauen, wenn ich weiß, wer, Persona, wer Nutzer, wie oft, warum über einen Fluss muss. Vielleicht stellt sich raus, er muss gar nicht über den Fluss, weil das, was er tun will, kann er auf der anderen Seite machen. So. Und das ist Nutzerzentriertheit und dann kann ich anfangen. Das ist die Basis für Research, dieses Mindset braucht es. Und alles, was danach kommt, führt zu sinnvollen Lösungen und Produkten. Wenn ich den Job nicht kenne, was mache ich dann? Also dann kann ich ja gar kein Produkt entwickeln. Also ich muss den Job kennen, den die Menschen haben, die Bedürfnisse, die dazu gehören oder die da um diesen Job rum angesiedelt sind. muss wissen, welche Priorität und Relevanz diese Bedürfnisse für die jeweilige Zielgruppe oder für die Nutzer hat. Wenn ich das weiß und priorisiert habe, dann kann ich Ideen und Lösungen generieren. Nicht davor. Und deswegen ist Jobs to be Done essentielle Basis für meine Arbeit, um überhaupt irgendwas zu erschaffen. Ich weiß nicht, ob es das jetzt erklärt. Bin ein bisschen abgeschweift, weil ich zu dem
Ich konnte
Thema
dir
stundenlang
folgen.
reden könnte und ich habe versucht, das möglichst kurz zu halten. Ich hoffe, das ist mir gelungen.
Ich konnte dir ganz prima folgen, und dabei kamen mir auch gleich Assoziationen in ganz andere Richtungen, um das mal auf andere Ebenen runterzubrechen, wenn es jetzt vielleicht nicht um große Kundengruppen geht, aber zum Beispiel, wenn, ich sag mal, der klassische Einzelunternehmer Unternehmerin zu dem Menschen geht, seines Vertrauens, der irgendwas mit Computer kann, dann heißt es ja auch, mach mir mal einen Flyer. Und eigentlich meint er gar keinen Flyer, sondern einen Folder. Und wenn er dann einen Folder in der Hand hätte, hätte er aber noch lange nicht sein Problem gelöst, nämlich Kunden zu akquirieren. Und die Kunden kommen vielleicht gar nicht über den Folder in sein Geschäft, in sein Ladengeschäft beispielsweise oder auf seine Website, was an sich schon Medienbruch bedeutet und andere Dinge. Also das heißt, dort könnte man mit diesem Ansatz ja ganze Ketten von, ja, Logiken, die es eigentlich so offensichtlich gibt, komplett aufbrechen und sagen, wir müssen mal grundlegend nachdenken. Ist das nicht etwas, was häufig gern aus Zeitgründen nach hinten geschoben wird? Ich fange jetzt mal ganz grob an, auch im Produktmanagement, dass man sagt, ob das jetzt reale physikalische Produkte sind, ich denke mal sowas wie Fahrzeuge, Autos, oder ob das Software für Computer ist oder auch mal ganz kleine Produkte, die ein Alltagsproblem lösen, wie zum Beispiel halt ja, Meerjungfrauen Schwimmflossen. In dem Fall war es eine gute Lösung. Ist das nicht etwas, was häufig im Produktdesign oder auch im Produktmanagement, um da noch diese Ebene drüber zu ziehen, häufig mal übersehen wird, weil gerade die Zeit drängt und man muss agil, ad hoc handeln, man muss den Aktienkurs beeinflussen oder man muss andere Dinge tun. Und letzten Endes kommt man gar nicht auf diese Ebene, was ist der Job?
Exakt, exakt. Und genau das ist das Problem, oder nicht das Problem, das ist die Herausforderung. Das Beispiel mit den Flyern war super. Vor allem wir Designer sind ja oft damit, egal ob in analog, digital, print, egal welche Branche, Kunden kommen zu uns, weil sie was wollen. Die kommen aber nicht zu uns und sagen, hey, ich möchte meine Meerjungfrauen adressieren, sondern ich brauche eine bessere Schwimmflosse. So, unsere Schwimmflossen verkaufen sich nicht mehr. Und ich brauche einen Flyer. Und ich bin mittlerweile jetzt schon viele Jahre so gepolt, dass wenn jemand zu mir mit einer Lösung kommt, ich weise den nicht zurück, weil er keine Ahnung hat oder überhaupt gar nicht. Die erste Frage ist immer, warum brauchst du einen Flyer? Und für wen? Was ist der Job? Oder der Main Job nennen wir das. Und was ist die Zielgruppe Persona? Egal, ob das jetzt der richtige oder falsche Begriff ist. Ich benutze immer die Begriffe, die die Leute verstehen. Ich frage auch nicht nach dem Job. Ich nenne es dann vielleicht Use Case, weil er das schon mal gehört hat. Und ein Job ist nicht ein Use Case, aber um dem Ziel näher zu kommen, kann man es auch mal Use Case nennen. Da bin ich nicht so dogmatisch. Wenn ich das weiß, warum möchtest du einen Flyer von mir? Für wen? Okay, oder warum willst du eine Website? Deine Zielgruppe sind, keine Ahnung, Leute, die analog unterwegs sind. Macht keinen Sinn. Warum willst du einen Flyer für 20-jährige Jugendliche, 20-jährige Jugendliche gibt es nicht, aber für 20, ja, für mich sind die Jugendliche. ein Flyer, wo liegt der dann aus? Kontext ganz wichtig, Nutzungskontext. Okay, du möchtest mehr bla irgendwas verkaufen. Hab verstanden, für wen? Okay, so, das ist der Job. Lass uns mal drüber nachdenken, ob der Flyer wirklich das Richtige ist. Und egal, Produktmanagement, egal in welcher Sparte, genau dasselbe. Meine Empfehlung, nicht ein Feature auf eine Roadmap zu packen, weil es kann sich einfach ändern. Wenn ich diese Schwimmflossenverbesserung auf die Roadmap packe, dann mache ich halt jetzt eine bessere Schwimmflosse. Wenn wir aber das mit unseren Maschinen hinbekommen können, auch Meerjungfrauenkostüme zu machen, machen wir vielleicht Meerjungfrauenkostüme so. Ich muss den Job, die Bedürfnisse, die Probleme, Pain Points, gibt verschiedene Begriffe, je nachdem, in welcher Richtung man unterwegs ist, die müssen auf eine Roadmap. Nehmen wir mal das Beispiel Cross the River. Nicht die Brücke muss auf die Roadmap, sondern die Leute wollen über den Fluss. Mit dem nächsten Release müssen die Leute über den Fluss kommen. Wir können eine Brücke entwickeln, dauert 2 Monate. Wir können aber auch einen Floß bauen, dauert 2 Wochen. Können wir mit dem nächsten Release schon rauskriegen? Lass uns das mal versuchen. Das ist zentral, elementar, versuche ich immer, wenn ich mit Stakeholdern diskutiere, nicht irgendwie gegen, sondern gemeinsam, okay, Feature Request, okay, erlaubt. Ich habe nichts gegen Feature Request. Mich interessiert das Feature hinter dem Request aber weniger als, wo kommt der Feature Request her und für wen wirst du dieses Feature entwickeln? Und dann kommen wir der Sache näher. Ganz einfach. Und wer das verstanden hat, gut, macht es einfacher. Weil, wenn man aus der Feature-Ecke kommt, idea-driven, eine Idee, meine super, ich habe ja auch oft super Ideen, die unbedingt ins Produkt rein müssen, aber es ist genauso auch ein Feature, wenn die Research nicht dazu stattgefunden hat oder ich das nur eine gute Idee finde. Oder im schlimmsten Fall muss ich mich hinterher noch ein Problem suchen, dass mein Feature überhaupt irgendwie Sinn macht, ne? Deswegen, elementar, das muss man den Leuten beibringen, oder das muss man, es klingt so oberlehrerhaft, das will ich gar nicht sein, den Leuten im Dialog erklären, rausfinden, was ist der Job? Okay, können wir uns darauf einigen, und für wen? Nicht für alle, ja, ich weiß, jeder soll das kaufen, aber um wen geht es primär? Und wenn das geklärt ist, dann können wir ein gutes Produkt abliefern. Egal, ob das nachher das Feature ist, das wir ursprünglich wollten, oder was anderes. Flyer, ja, nein, kann ich dir sagen, wenn du mir gesagt hast, was du erreichen willst. Und ja, das gibt es in allen Bereichen, das gibt es im Produktmanagement. Es gibt Leute, die denken schon in der Richtung, andere nicht. Nicht schlimm. Und zwar immer, also ich bin schon so, ich sehe immer einen Job. Wenn mein Kleiner nicht das tut, was ich will, oder er irgendwas, oder wir sind uns nicht einig, ne, mal so formuliert. Dann denke ich, was ist sein Job? Er ist ja nicht per se jetzt dagegen oder irgendjemand anderes ist ja nicht ein Freund, egal wer. Was ist dessen Job, wenn wir in Urlaub fahren? Die Frau hat eine andere Vorstellung. Was ist der Job? Der eine will relaxen, der andere will Museen angucken, der andere will rauskommen, der andere will viel erleben. Das ist der Job. Und die muss man manchmal vielleicht unter einen Hut bringen. Wenn ich den Job kenne, es geht im täglichen Leben, ich habe mit meiner in der Familie schon Diskussionen dazu geführt, weil ich immer, was ist eigentlich dein Job? Und habe dann angefangen, über Jobs wieder an zu referieren. Und dann hat meine Frau irgendwann gesagt, ist gut jetzt. Und so, ach ja, sorry. Ja, aber das funktioniert immer eigentlich. Deswegen finde ich das so ein starkes Werkzeug.
Ich bin absolut überzeugt, aber ich kann die Auswirkungen in den Alltag kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist tatsächlich ein hartes Brot, wenn man dann diese Jobs-to-be-done-Brille aufhat. Und ja, die vieles analysiert und dann aus einer anderen Perspektive sieht und dann auch einfach alles per se hinterfragt. Das ist ja manchmal auch extrem anstrengend, drüber nachzudenken, über Prozesse, über Dinge, wie zum Beispiel das Stichwort Flyer, ne? Muss man da wirklich nochmal drüber nachdenken? Der kostet fast nichts und die Gestaltung ist auch schnell gemacht. Und, ja, aber warum muss ich es dann überhaupt machen? Wozu ist es wirklich nötig? Wie viele Ressourcen setze ich ein, um dieses Ziel zu erreichen? Und erreiche ich überhaupt das Ziel, beziehungsweise welches Ziel habe ich denn überhaupt damit definiert? Und das gehört natürlich auch damit dazu, diesen ganzen Prozess, diese ganze Prozesskette eigentlich vorneweg zu denken, durchzudenken und dann auch daraus einen Entschluss zu fassen, auch vielleicht zu sagen, nö, wir machen es nicht, wir machen was anderes oder wir lassen es mal für einen Tag oder eine Woche liegen und denken dann noch mal drüber nach, weil wir überhaupt noch gar keinen Job definiert haben in deiner Sprache. Und ich finde, das ist schon ein auch im Sinne der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen Gestaltung, ist es ja ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, klar, natürlich, wenn ich jetzt als Designer arbeite, will ich den Flyer natürlich machen. Und kommt ein Kunde zu mir, will ein Flyer, nichts einfacher als ein Flyer, mache ich dem halt einen Flyer, vielleicht habe ich schon 100 gemacht und mache dem halt nochmal einen. Und natürlich ist es auch für Stakeholder, Kunden, wen auch immer, jetzt fragt er erstmal wiederum nach, warum, ich habe ihm doch gesagt, ich will dieses Feature, diesen Flyer, mach doch einfach. Aber nur mal kurz drüber nachzudenken, eine Viertelstunde. Wir haben eine Methode und ein Toolset und ein Tool dazu, um Jobs zu dann zu Needs Research zu quantifizieren, richtig Daten zu generieren. Man kann es aber auch mal pragmatisch machen. Deswegen meine ich, Jobs, da gibt es ja methodisch, wie man da rangeht und so. Viel wichtiger ist aber das Mindset, also von daher zu denken. Das kann auch nur eine Stunde angewendet werden, indem man im Team darüber redet, welchen Job lösen wir eigentlich. Ohne Research, ohne alles, nur okay, alles klar, verstanden, reicht auch schon.
Super. Ja, wir haben hier fast 2 Stunden schon miteinander gesprochen. Es ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht, lieber Wolfram. Vielleicht nochmal abschließend, wo findet dich jemand, wenn er dich auf der Bühne sehen will, oder wo findet er dich, wenn er gerade nicht Zeit hat, dich auf der Bühne zu sehen? Wie bist du im Internet vertreten?
Auf der Bühne, ab und zu auf Konferenzen zu sehen, demnächst auf einer großen englischsprachigen, aber online nur in Anführungszeichen. Ansonsten wolframnagel.com wird aktuell umgeleitet auf einen Medium-Account. Allgemein nach Wolfram Nagel googeln, da gibt es noch einen Forscher, 100 Jahre alt, irgendwie, den findet man auch, aber der andere bin dann ich, der mit den roten Haaren. Und auf Twitter, Medium, wie gesagt, ja, findet man mich dann
Genau, da
auch.
schreibst du ja auch gelegentlich längere
Ja.
Abhandlungen über das ein oder andere nicht ganz triviale Thema.
Genau. Wolframnagel.com ist so eine, da findet man dann die Links zu anderen Quellen.
Super. Hast du abschließend für heute einen Tipp für junge, angehende Kreative, die sich überlegen, ein Studium des Designs anzustreben oder überhaupt irgendetwas mit Medien zu machen? Ich glaube, das ist immer so der Obertitel. Ich habe schon letztens überlegt, ich müsste eigentlich als Slogan über meine Agentur schreiben, irgendwas mit Medien. Die kommen alle zu mir. Ist das etwas, oder andersrum gesagt, hast du einen Tipp für diese jungen Menschen, die sich kreativ austoben wollen, wonach sie sich entscheiden, was das denn eigentlich ist und ob sich das lohnt und wie man heute eigentlich arbeitet.
Ich würde sagen, mach das, was dir Spaß macht, und dann wirst du es gut machen. Glaube ich einfach. Ich weiß nicht, ob Design der bestbezahlte Branche ist. Vielleicht nicht. Aber egal, das, was dir Spaß macht, das musst du machen, und da wirst du auch gut. Dann macht es ja auch nichts aus, Buch zu lesen, was zu lernen, nebenher irgendwie dich weiterzubilden. Dann macht es einfach Spaß. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann Grundlagen lernen und nie auslernen. Ich würde Dinge, die ich vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren gemacht habe, heute nicht mehr so machen. Und ich werde definitiv Dinge, die ich heute so mache, wie ich sie gerade mache, in 10 Jahren anders machen.
Das klingt jetzt sehr mysteriös. Jetzt muss ich dir mal die konkrete Frage stellen. Was gäbe es denn, wenn du aus heutiger Sicht, oder welchen Tipp würdest du dir selber geben aus heutiger Sicht, wenn du dich vor 10 oder 20 Jahren siehst, zu sagen, lass das sein, mach das nicht, oder konzentriere dich auf anderes?
Würde ich gar nicht, weil dann hätte ich ja das nicht gelernt. Also das, was gut war, war gut. Das Buch zu schreiben war gut. Wie auch immer, der Werdegang könnte ein anderer sein. Ich finde es gut, wie es gewesen ist. Es hat Spaß gemacht und ich würde Dinge nicht anders machen. Also bin jetzt da, wo ich bin, und mir hat es Spaß gemacht. Deswegen mit ich würde Dinge anders machen, heißt nur, ich habe dazugelernt. Aber das ist ja normal. Wenn ich da Dinge anders gemacht hätte, dann hätte ich andere Dinge nicht gelernt. Insofern, nee, nee, schon alles gut. Aber sich vielleicht auch bewusst zu sein, dass Designer nicht der Nabel der Welt sind und dass es auch noch andere Dinge gibt und auch andere Perspektiven auf designrelevante Themen durchaus nicht falsch sind. Es gibt immer verschiedene. Da gibt es ein schönes Diagramm, ne, wo man auf zwei Kreise guckt und der eine sieht halt Striche und der andere sieht Kreise. Beide Perspektiven sind richtig. Der andere kann auch recht haben.
Prima, lieber Wolfram, vielen herzlichen Dank für den Podcast, dass du bei uns Gast warst als Designerklärer, als Evangelist, wie du es selber bezeichnen würdest, aber vielleicht auch als Designerklärer im Sinne des UI und UX. Dankeschön.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke. Danke an alle, die bis hierher zugehört haben.
Wenn ihr Fragen zum Podcast habt, dann besucht unsere Website designerklärer.de, wo ihr auch alle anderen Folgen findet. Und Fragen und Anregungen könnt ihr per Instagram oder LinkedIn an uns stellen.